Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
SWR 1 Leute, heute Vormittag mit einem Gast mit ganz, ganz vielen Berufen. Michel Abdullahi, erstmal einen schönen guten Morgen.
Hallo, ich freue mich sehr, hier im schönen Stuttgart mal wieder zu sein.
Wollen Sie einfach mal aufzählen, was Sie alles machen?
Ich mache gar nicht so viel. Ich glaube, das sehen andere immer, dass ich so viel mache. Für mich ist es immer die gleiche Tätigkeit, der ich nachgehe. Ich gucke, was die Menschen so bewegt und wie man das aufzeigen kann, was dort passiert. Und dann ja, wird daraus dann Künstler und dann wird daraus Conferencier und dann wird daraus Journalist. Und also wir selber von der Presse suchen immer nach Begriffen, um Leute darzustellen. Letztendlich bin ich eigentlich immer ich.
Wobei Sie auch eine Ausbildung gemacht haben. Sie haben Rechtswissenschaften studiert, Sie sind Islamwissenschaftler. Also das kommt dann eben auch noch
ja, oben drauf dazu. Ist ja, das ist ja quasi das Private gewesen über die Jahre, was ich dann für mich gemacht habe. Also anfangs wollte ich, wenn ich nicht ins Fernsehen oder auf die Bühne gekommen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich auch irgendwann auch Jurist geworden, hätte das als Beruf auch längerfristig ergriffen, als dann nur so kurz reinzuschauen. Aber
gab es so einen Moment, dass Sie gesagt haben, Mensch, das ändert sich gerade, jetzt möchte ich eher auf die Bühne?
Nee, ich habe neben dem Studium war ich auf der Bühne und da habe ich ehrlich gesehen, dass die Bühne doch nicht das Richtige sein könnte, weil ich nicht weiß, wie das weitergeht dort. Man verdient irgendwie nicht richtig was und habe ich dann weitergemacht mit der Juristerei und wollte eigentlich in den diplomatischen Dienst reingehen. Ich habe in der Senatskanzlei gearbeitet unter Ole von Beuys und fand das ganz spannend, was die Politiker so machen. Habe sehr viel mit Staatsgästen zu tun gehabt und fand Diplomatie sehr spannend.
Wir waren da auch in einem Landesfachausschuss für Integration zum
genau,
Beispiel.
Genau, richtig, genau. Da habe ich gearbeitet und habe dann die Politik kennengelernt. Und als dann von Beuys zurückgetreten ist und der ganze Stab ausgetauscht wurde, habe ich gesehen, so okay, das ist noch unsicherer als alles andere. Wenn der Chef geht, gehen alle. Und hat sich das mit der Bühne so Schritt für Schritt entwickelt und ich bin dabei geblieben.
Und als Künstler mischt sich jetzt auch Politik mit rein, zum Beispiel gerade auch bei der Aktion mit einem riesigen Schwamm. Da haben Sie für großes Aufsehen gesorgt. Der war schon in Hamburg aufgestellt worden, auch mal in Stuttgart und jetzt zuletzt in Augsburg. Was passierte da?
Ja, das ist ja der gleiche Schwamm gewesen, der hier in Stuttgart im Landtag stand. Die Landtagspräsidentin Frau Arras hatte ich auf einer Veranstaltung kennengelernt und wir hatten über den Schwamm gesprochen und sie hat ganz kurz und knapp gesagt, den möchte ich auch haben. In Hamburg wurde er verbrannt. Wir wissen nicht von wem. Der Staatsschutz geht nach wie vor von einem fremdenfeindlichen Hintergrund aus. Und ich habe gesagt, ich möchte das nicht hinnehmen. Und Frau Arras meinte, ich mache da mit. Lass uns das hier bei uns in Stuttgart aufstellen. Haben wir dann gemacht. Der stand im Landtag. Total schön. Alles gut. Museum. Alle gehen vorbei. Ehrfürchtig. Und dann ist er nach Augsburg weitergewandert, um so ein bisschen noch die Schwabenregion miteinander zu, die bayerischen Schwaben. Und haben sich gefreut zum Friedensfest. Und dann haben ihn dann die Kinder innerhalb von wenigen Tagen komplett zerpflückt.
Darüber haben Sie sich dann beschwert, in welcher Form?
Ich habe mich darüber aufgeregt, dass die Eltern nicht drauf reagiert haben. Viele meinen, ja, und deine Kunst und man findet sich immer besonders wichtig. Und dann habe ich gesagt, darum geht es überhaupt gar nicht. Es geht darum, dass ein Objekt irgendwo steht, ob man das nun schön oder nicht schön findet, das sei dahingestellt. Ob man das versteht oder auch nicht versteht, sei auch dahingestellt. Das ist nicht deren Eigentum. Und wenn die Eltern sehen, wie Kinder etwas zerpflücken, und dann diesen gesamten Müll auf der Straße entsorgen. Der gesamte Platz und der Fluss und alles war voll mit gelbem Schaumstoff. Und wir sind hinterhergelaufen, haben es aufgeräumt. Das waren unzählige Müllsäcke, die dann immer zum Recyclinghof gegangen sind. Hat die Eltern nicht gejuckt. Und für mich war das so ein bisschen, ihr steht da teilnahmslos dabei. Und die Frage, was soll das? Ja, als wir kamen, war das schon so.
Und auf Ihre Reaktion passierte dann online etwas. Das hatten Sie, glaube ich, vorher noch nie erlebt.
Ja, wie das halt so ist. Kunst greift die Leute anscheinend so massiv an. Da haben die Leute so eine starke Meinung zu. Ich habe so viel Hass, böse Briefe, Morddrohungen und was weiß ich was bekommen, was wir in dieser Form noch nicht hatten. Und es ging nur um ein Kunstobjekt. Es ging um einen Schwamm. Das ist doch kein Zeichen gegen Rassismus. Und was soll das? Und das kann ich auch. Das, was man überall kennt vom normalen Bürger, der sich über alles gerne aufregen möchte. So.
Sie haben dahingehend jetzt Anzeige erstattet, aber was ist Ihr Fazit zu diesem Schwamm?
Eine Anzeige haben wir nicht erstattet, weil gegen wen soll ich Anzeige erstatten?
Ich hatte es gelesen, Sie wollten Anzeige erstatten, weil man die Bedrohung
gegen die Leute, die böse Sachen schreiben. Genau. Ja, das machen wir immer. Aber die sind nicht auffindbar, die Leute. Facebook reagiert da nicht drauf und bis sie dann den juristischen Weg gegangen sind, ab und zu erzielt man mal einen Erfolg, aber auch nicht wirklich.
Michelle Abdullahi in SWR1, Leute. Performance-Künstler, Journalist, Poetry-Slammer, ein paar Sachen lasse ich jetzt einfach weg, sie machen so viel. Wie hat denn der VfB gegen Mainz zuletzt gespielt, wissen Sie das?
Ich bin Werder-Fan und interessiere mich überhaupt nicht für den VfB, für Mainz auch nicht. Und Werder spielt momentan ganz, ganz schlecht, deswegen bin ich in einer nicht so guten Verfassung.
1-0 war das, aber sie haben dennoch zum VfB eine Beziehung, nämlich über einen Verein Zweikampfverhalten. Und da engagieren sie sich gegen Aggression bei Jugendlichen. Inwiefern?
Richtig, der baden-württembergische Verband hat das Projekt mit uns aufgenommen. Die fanden es cool und haben gesagt, wir möchten das gerne machen. Wir sind ein Verein in Hamburg, der sich um Jugendliche kümmert, die auf dem Spielfeld aggressiv sind. Und wir gucken, warum sind die so? Was hat das für Gründe? Dann holen wir die zu uns und arbeiten mit denen an Strategien, wie sie das verändern können. Das funktioniert ganz toll. Es hört sich total banal an. Und man denkt sich, ja, gibt's ganz viel. Ja, gibt's auch. Aber dieses System Zweikampfverhalten. Ich lerne was 1,5 Stunden und dann setze ich das sofort danach 1,5 Stunden im Training um. Und dann lerne ich, was ich falsch gemacht habe. Das machen wir auch hier in Baden-Württemberg. Und zwar hier nicht mit Kindern, sondern hier machen wir das, hier bilden wir Trainer aus. Oder wir nehmen Fußballmannschaft von Erwachsenen, also die Herren, die einfach zu viele rote Karten bekommen haben oder die wohl ein ganzer Verein gesperrt wurde. Und üben wir mal mit den Älteren, warum bin ich denn so?
Sie machen das ja schon eine ganze Weile, können vielleicht auch beobachten, weil es ja eine allgemeine Tendenz zu mehr Aggression in der Gesellschaft gibt. Stellen Sie das auch bei Jugendlichen auf dem Fußballplatz fest?
Es kommt ganz drauf an, wo man ist. Wenn wir in benachteiligte Stadtteile reingucken in Hamburg, sieht man schon, dass die Aggression größer wird. Ob das jetzt gravierend größer wird, weiß ich nicht, aber es ist schon, man muss was dagegen tun, definitiv. In anderen Stadtteilen, wo es nicht so viele benachteiligte Kinder gibt, gibt es das Problem in der Form nicht. Und es liegt wahrscheinlich daran, dass die Eltern mehr Arbeit aufbringen müssen, um Geld zu verdienen, haben weniger Zeit, um sich um ihre Kinder zu kümmern. Und so ein 12-jähriges, 13-jähriges Kind, das braucht eine Führung. Das braucht jemanden, der ihm sagt, was richtig und falsch ist. Und wenn Mama und Papa nie zu Hause sind, um dem das beizubringen, der lungert auf der Straße rum, muss man sich nicht wundern, dass da komische Sachen dann irgendwann bei passieren. So.
Jetzt gibt es in Deutschland 40.000 minderjährige unbegleitete Flüchtlinge. Hätten die eine Chance, an solchen Programmen teilzunehmen?
Wir arbeiten auch mit Flüchtlingen zusammen in Hamburg, weil der Sport die Sprachbarriere bricht. Das ist schön. Fußball verstehen die alle und dann bringt man denen über Fußball Dinge bei. Das ist bei denen noch härter, weil das Thema Flüchtlinge ist ein schwieriges Thema. Und die meisten, die dazu eine Meinung haben, haben sich mit den Flüchtlingen noch nie beschäftigt. Und wenn sie diese Kinder sehen, die 12-, 13-, 14-Jährigen, was die durchgemacht haben, wie die aussehen, was passiert ist, was für Traumata die erlebt haben, das ist furchtbar. Also mit denen zu arbeiten ist nochmal ein ganzes Stück anders und es ist eine wichtige Arbeit zu sagen, hier der 12-Jährige, der aus Syrien hergekommen ist, da gibt es keine Mama, da gibt es keinen Papa, da gibt es gar nichts mehr. Der hat gesehen, wie die alle umgebracht worden sind und hat sich irgendwie zu Fuß auf den Weg. Das sind ganz, ganz zauberhafte Leute, denen möchten wir helfen. Und das versuchen wir auch über den Sport und dadurch dann Sprache und Schritt für Schritt. Die sind nicht aggressiv, die sind traumatisiert. Das ist ein bisschen anders, die Arbeit.
Wie groß ist dieses Projekt? Wie viele Jugendliche können daran teilnehmen?
Hamburg möchte eigentlich, dass alle Jugendlichen daran teilnehmen, gefühlt. Wir bekommen permanent Anfragen. Gehen. Das geht nicht. Wir machen so viele Kurse, dass wir das überblicken können und auch unsere Arbeit in der Form, wie wir das gut finden, machen. Es laufen meistens so, ich glaube, 10 oder 12 Kurse parallel, die gehen immer so 3 Monate. Wir machen das jetzt fast 10 Jahre. Wir haben sehr viele Jugendliche, die wir als Kinder betreut haben, die mittlerweile bei uns Tutoren geworden sind, die ein duales Studium machen, die bei uns eine Ausbildung machen.
Haben Sie Zahlen?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, wir haben so 100, 150 Kinder und Jugendliche. Und dann ab und zu noch ein Flüchtlingsprogramm, wo dann irgendwie 30, 40, da machen wir ein bisschen mehr, weil das intensivere Kurse sind. Und hier in Baden-Württemberg haben wir, glaube ich, immer so Gruppen gehabt von 25 Erwachsenen, mit denen wir gearbeitet haben und dann irgendwie so 2-3 Mal im Quartal, irgendwie sowas in die Richtung.
Welches Verhältnis haben Sie zum U-Boot?
Ich habe panische Angst vor Meer, Wasser, Schiffen, Booten. Aber im U-Boot findet meine Talkshow statt und das liegt auf Grund. Es kann nichts passieren.
Wie kamst du der Entscheidung, eine Talkshow aus dem U-Boot zu machen?
Wir wollten einen Ort haben, der ein bisschen beklemmender ist. Talkshows sind so aufgebaut in Deutschland mehrheitlich, dass der Gast sich sehr wohlfühlt. So wie ich hier. Dann kann ich erzählen, was ich möchte und mich zurücklehnen. Wir wollten, dass der Gast ein bisschen kämpft mit sich selber, weil es nicht ganz so bequem ist und eng. Vielleicht macht das was mit dem Gast. Und tatsächlich.
Ist die Rechnung aufgegangen?
Also der Gast macht mehr, als er sonst irgendwo anders macht. Vielleicht liegt es am Dieselgeruch, der einen so ein bisschen benebelt macht. Oder an der Kälte oder in der Hitze. Man hat immer ganz komische Temperaturen da drin. Alle sind fasziniert, wenn sie reinkommen, weil es schon ein spannender, düsterer Ort ist.
Klaus Wowereit war zum Beispiel da. Was hat er bei Ihnen erzählt, was er sonst vielleicht nicht erzählen würde?
Es war sein erster Auftritt in der Talkshow, seit er zurückgetreten ist. Das war es wahrscheinlich schon, dass er aus der Versenkung wieder aufgetaucht ist und mit mir gesprochen hat. Und er wollte unbedingt ins U-Boot, er fand es spannend und hat die Anfrage sofort angemeldet, wann ich komme. Und er war sehr locker.
Wenn man gerade den Spiegel liest und die Geschichte über den Berliner Flughafen BER und auch seine Rolle dabei, dann kriegt man eigentlich das Gruseln. Wie haben Sie ihn dahingehend wahrgenommen? Ist das eine Selbstherrlichkeit, die er auch ausstrahlt?
Nein. Klaus Wowereit ist ein ganz, ganz lieber, ganz, ganz toller Mensch, so wie er auch, wie man ihn auch kennt. Er ist nicht der Partykönig, er ist der Erste, der kommt und der Letzte, der geht bei der Arbeit. Das ist ein Knochenjob, den er da gemacht hat. Ich mag den sehr gerne, nach dem Gespräch noch lieber. Aber der Flughafen ist ein schwieriges Thema für ihn. Das ist eine persönliche Niederlage. Das muss man so sagen.
Ist da jemand dann auch bereit zu reflektieren und über Fehler zu sprechen?
Ja, ich glaube, er ist der Meinung, dass er keinen Fehler gemacht hat. Und das ist so kompliziert mit diesem Flughafen. Ich glaube, wir können das nicht beurteilen. Da muss man in 10 Jahren eine Dokumentation drüber machen. Gestern sind Flugzeuge da gelandet, weil Tegel irgendwie Feueralarm hatte. Ich weiß es nicht. Es ist schwierig. Es ist ganz schwierig. Es war auch schwierig, dass er da war, als die Elbphilharmonie eingeweiht wurde und wir darüber sprechen konnten. Da hatte er keine Waffe gegen mich, wenn ich ihn auf dem Flughafen angesprochen habe.
Verstehe. Da kann der eine gegen den anderen schießen wahrscheinlich.
So ist es. Wir waren fertig. Wir waren schneller.
Wer wird der Nächste sein, der ins U-Boot steigt?
Florian Schröder war schon da. Die Sendung wird ausgestrahlt am 22.09., kurz vor der Bundestagswahl. Wir haben viel über die Wahl gesprochen. Eine tolle Meinung dazu. Starke Meinung. Und dann freue ich mich auf Jan-Josef Liefers. Der kommt jetzt nächste Woche Mittwoch. Und unterhalten uns ein bisschen. Er spielt auch ein bisschen von seiner neuen CD. Bin gespannt. Vielleicht spiele ich mit ihm ein bisschen mit. Es wird cool.
Ein Monat lang lebte Michel Abdullahi in einem Ort in Mecklenburg-Vorpommern, der seit Jahren für negative Schlagzeilen sorgt. In Jamel nämlich. Dafür, für die Reportage im Nazidorf, wurden sie ausgezeichnet mit dem Deutschen Fernsehpreis. Der Ort selbst nennt sich national befreite Zone. Wie sieht denn das Leben da in dem Dorf aus?
Erschreckenderweise ganz normal. Da ist nichts los. Das sind ganz normale Menschen, die einer ganz normalen Tätigkeit nachgehen. Und ab und zu ein bisschen Hitlerfeste feiern.
Wie viele Menschen leben dort?
Ich glaube, es sind so 40. 20 Kinder, würde ich schätzen, und 20 Erwachsene. So, es ist ein ganz ländliches, normales Leben.
Sie hatten dann auch mal zum Grillabend eingeladen. Wie viele Dorfbewohner kamen?
Ich habe 2-mal eingeladen. Beim ersten Mal kam nur der Chef, Sven Krüger. Und beim zweiten Mal, das war kurz bevor ich das Dorf verlassen habe, kamen ein paar Leute mehr. Nicht alle wollten sich filmen lassen. Wir haben das respektiert. Ich kann nicht sagen, nur weil das Nazis sind und ich das doof finde, ignoriere ich deren Rechte. Haben wir uns dran gehalten. Da kam eine ganze Menge. Wir kannten uns ja dann, wie das halt so ist, wenn man irgendwo lebt auf dem Land gemeinsam und dann ist die Situation so, wie es ist. Ich habe mit denen ganz zu tun gehabt.
Manchmal entstanden dann auch komische Situationen, beispielsweise wenn Sie nach dem Schild Braunau im Ort gefragt haben, welche Antworten kamen dann?
Sie wissen ja, was Sie da machen. Sie spielen ja ein Spiel auf Messers Schneide mit dem Staat, um genau das, was Sie dürfen, zu machen. Da steht auch nicht irgendwie NSDAP, sondern weiß ich nicht, SDNRP. Sie ändern die frei, sozial, national. So, das ist so ein bisschen Wortklauberei, was Sie da betreiben. Und bei Braunau war immer so, ja, ist Braunau, ne? So, aber wir wissen doch, was in Braunau war. Ja, also, was war denn da? Die wissen genau, was sie da machen. Das ist eine Symbolik, die deren Anhängerschaft sehr gut versteht. Und wir verstehen sie auch. Es ist so ein Katz-und-Maus-Spiel.
Die Reaktionen, die Sie auf diese Reportage erlebt haben, waren dann ganz oft auch, Mensch, die kommen ja ganz sympathisch rüber. Das sind ja ganz normale Menschen. Inwiefern hat Sie das dann überrascht oder vielleicht eben auch nicht?
Also es sind ganz normale Menschen, das muss man ja sagen. Es ist ja, das ist ja tatsächlich so.
Und nur die Erwartungshaltung war anscheinend eine andere.
Richtig, man dachte sich, der Neonazi, der ist, weiß ich nicht, wie der aussieht. Wahrscheinlich so, wie sich der Neonazi den Juden vorstellt. Gehörnt und mit einer komischen Nase und Hände reibend. So, das sind so die Klischees, die wir wahrscheinlich auch dem Neonazi gegenüber hatten. Und dass der Neonazi irgendwie ganz normal aussieht und auch ganz sympathisch daherkommen kann, trotz dieser Ideologie, das hat mich nicht überrascht, weil ich kenne sehr viele von denen. Und das ist häufig so. Die andere Seite, die gefährliche Seite, diese fiese Seite, die zeigen sie anderswo. Die hat man auch gesehen, als wir die Demonstrationen gefilmt haben, wo sie unter sich sind und wo sie zeigen, wie sie sind.
So. Ja, und die Nazi-Szene beschreibt sich ja dann auch oft so als Opfer einer Berichterstattung. Wie war das bei Ihrer Reportage?
Ja, alle sind immer Opfer. Das ist häufig heute ja immer so. Jeder, wo nicht so berichtet wird, wie man das sieht, ist Opfer. Wir hatten das Problem nicht, weil ich versprochen habe, das so abzubilden, wie es dort ist. Und wir haben es so abgebildet, wie es war. Ich habe nichts verändert an der Dokumentation. Wir haben nicht irgendwelche komischen Sachen geschnitten. Wir haben keine Aussagen gefälscht oder was weiß ich was. Was die ja mal denken, dass das passiert. Ich habe gesagt, guck mal, du kannst genau sehen, was wir hier machen. So arbeiten wir im Fernsehen. So arbeiten alle Kollegen im NDR, die ich kenne. Du kannst dir das Material auch jetzt gerne anschauen. Ich filme dich hier in dieser Szene und das war's. Das wird jetzt nicht irgendwie ganz komisch verändert. Und am Ende hieß es, wow, du hast Wort gehalten. Meine ich, nee, ich habe nicht Wort gehalten. So ist das.
Das ist Berichterstattung.
Wir lügen nicht. So.
Sie haben jetzt iranische Abstammung. Man hätte Ihnen ja auch anders entgegentreten können. Wie war das dort?
Die Iraner mögen sie ja, weil die Iraner sind ja die wahren Arier und das verbindet uns ja mit den Neonazis. Daher finden die das ganz spannend auch immer mit den Iranern. Was sollen die machen? Ich komme im Fernsehteam dorthin und unterhalte mich mit denen. Da wird mich keiner jetzt zusammenschlagen. Warum sollten die das auch machen? So, sie wollten sich präsentieren. Sie hatten eine Möglichkeit, die haben wir ihnen geboten und am Ende konnte sich jeder ein Urteil bilden.
Sie hatten gestern Premiere mit Der deutsche Schäferhund, eine Kolumne bei den Kollegen im WDR. Und in der ersten Folge, da ging es um die Kritik von Jens Spahn, der sagte, in einigen Restaurants in Berlin wird Englisch gesprochen. Inwiefern haben Sie das aufgegriffen?
Jens Spahn beschwert sich irgendwie über alles. Jens Spahn ist ein Populist in der CDU. Das wollte ich benennen. Das war mir ganz wichtig. Jens Spahn kritisiert sogenannte Hipster-Parallelgesellschaften, weil er in Berlin in einem Restaurant mal auf Englisch bedient worden ist. Das ist für ihn gefährlich.
Und Sie sagen dann ja, in Paris, in einem Restaurant, da wird Französisch gesprochen, sind eben auch Franzosen. Was gilt dann für Berlin?
Berlin wollte doch immer eine offene Weltstadt sein.
Da muss das Paris wissen. Nicht?
Ich glaube nicht. Ich glaube, Paris weiß, was es ist. Es geht ja immer darum, was man gerne wäre und das versucht krampfhaft hinzubekommen. Und was man irgendwie ist, glaube für Paris gilt, Paris ist Paris, fertig. Das ist in die Franzosen sprechen mittlerweile auch alle ganz, ganz prima Englisch, weil sie festgestellt haben, so bekommen sie mehr Geld rein in ihre Stadt. Also ich bin sehr oft in Paris, mehrmals im Jahr und im Vergleich zu vor 10 Jahren, wo man nur mit Französisch weiterkam, sprechen die Kellner alle heute ganz brav Englisch.
Sie haben gerade sehr viel Hass und Gewaltbereitschaft im Internet erlebt durch die Kunstaktion mit dem Schwamm. Und jetzt nennen Sie Jens Spahn den Oberkrawallo der CDU. Provoziert das nicht auch Aggression?
Ach, ich finde, das muss man benennen. Jens Spahn ist Mitglied einer demokratischen Partei. Er gehört ja zur sogenannten Kanzlerreserve. Also wenn alle sterben, wäre es möglich, dass er dann Kandidat wird. Und ich finde, man muss das sagen. Der macht häufiger ziemlich fiese Sachen. Und es ist nicht so, dass die demokratischen Parteien einen Freifahrtschein bekommen und ich hacke nur auf der AfD rum, wenn mir was nicht gefällt. Das wäre unfair. Deswegen muss man Jens Spahn da auch benennen. Ich habe nichts gegen Jens Spahn. Ich habe keine persönliche Feindschaft mit ihm. Aber ich wollte das gerne sagen.
Wir
2017 Englisch sprechen in Berlin. Also wenn man sich darüber aufregt, dann weiß ich auch nicht so genau.
Na, es mag Menschen geben, die das vielleicht, Jens Spahn hatte, glaube ich, seine Eltern genannt in der Diskussion, als es darum ging, die einfach verloren wären in so einer Situation.
Ja, dann sollen die da bleiben, wo die, weiß ich nicht, sollen die ja nicht.
Fördert das eine offene Gesellschaft?
Ja, in Berlin schon. Wenn man in Berlin war, dann weiß man, Berlin ist doch dadurch das geworden, was es heute ist. Deswegen lieben die Leute doch alle Berlin, weil es so eine offene, coole, interessante... Ich sage das als Hamburger sogar. Das darf man in Hamburg gar nicht hören, dass ich sage, offene, coole Stadt.
Aber schließt das offene Kohle dann nicht vielleicht auch Menschen aus, die dann keine Chance haben, mit den offenen Kohlen, die eben
aber
Englisch
die haben,
sprechen, zu reden?
Es gibt keine Hipster-Parallelgesellschaften. Es gibt nicht Orte, wo Leute Englisch sprechen, weil sie cool sind. Er hat das ja verglichen mit dem Adel des 19. Jahrhunderts, der Französisch sprach in Russland, weil die anders sein wollten. Das stimmt doch überhaupt gar nicht. Da sind halt sehr viele Touristen und sehr viele Menschen, die in Berlin ihr Glück versuchen. Und die sprechen Englisch und irgendwann lernen die dann auch Deutsch. Aber das, was er beschreibt, existiert in der Form einfach nicht. Er wollte nur Krawall machen.
Was wollen Sie mit Ihrer Kolumne erreichen?
Krawall machen.
Da sind Sie sich dann gar nicht so unähnlich.
Da sind wir uns gar nicht so unähnlich. Nein, ich nehme Sachen raus, die mich selber interessieren, die ich spannend finde und wo ich sage, du, möchte ich jetzt was loswerden. Das ist ja nur so ein Schnipsel, das ist ja anderthalb Minuten lang. Das soll unterhalten, das soll aber auch zum Nachdenken anregen. Ich gebe am Ende keine Meinung vor. Jeder kann sagen, gut oder nicht gut, fand ich doof, sehe ich nicht so. Aber ich will eine Nachricht, die man vielleicht jetzt nicht überall sieht, aufgreifen und sagen, hier, pass mal auf. Und in dem Fall war es mir wichtig zu sagen, das ist ein Populist. Der macht genau das Gleiche, was die AfD auch macht.
Mit 5 Jahren kamen Sie aus dem Iran nach Deutschland. Sind Sie so eine klassische Flüchtlingsfamilie?
Das wird sich, glaube ich, heute anders vorgestellt. Heute ist man klassischer Flüchtling, wenn man zu Fuß über den Balkan hergekommen ist. Ich bin ganz normal Linie geflogen, Teheran, Frankfurt, und dann wurde ich mit dem Auto abgeholt und nach Hamburg gebracht. Nee, ich bin keine klassische Flüchtlingsfamilie.
Woran erinnern Sie sich noch damals mit 5 Jahren? Wo fängt die Erinnerung an?
Oh, sehr früh. Ich bin im Krieg aufgewachsen und diese Kriegserinnerungen, glaube ich, die prägen einen auf eine ganz andere Art und Weise, weil man als Kind schon mehr Verantwortung übernehmen muss einfach, weil man es aber nicht überleben kann in diesem System. Sehr früh, ich weiß natürlich, was passiert ist, die Bombardements in Teheran, die Flucht aufs Land, wenn wieder angegriffen worden ist, Propaganda im Radio, Leute, die irgendwie verschwunden sind. Und
es gab Massenhinrichtungen damals. Haben Sie irgendetwas dahingehend
miterleben
müssen?
Da war ich zu klein. Das war die Revolution. Ich bin 81 geboren. Das ist die Revolution. Das wird 79, 80. Bei mir setzt das dann ein bisschen später ein, als dann der Krieg wirklich losging. Und eine intensive Zeit, die uns sehr zusammengebracht hat. Die riesengroße Familie, weil es halt eine Extremsituation ist.
Der amtierende Präsident Rouhani hat vor 4 Jahren angekündigt, er möchte gerne etwas tun für Menschenrechte. Glauben Sie, dahingehend hat sich irgendetwas getan?
Es gibt zweierlei. Wir kritisieren sehr viele andere Länder, weil wir ihnen unser System aufstülpen möchten. Das wurde im Iran auch sehr lange versucht. Das funktioniert nicht. Viele denken, wenn sie an den Iran denken, an das Kopftuch und sagen, die arme Frau, die das Kopftuch trägt. Wenn man aber mit den Iranerinnen selber spricht, dann ist das Kopftuch für sie das allerkleinste Problem im Vergleich zu ganz, ganz vielen anderen Sorgen, die sie haben. Familie, wie ernähre ich meine Kinder, habe ich eine gesicherte Zukunft, Arbeitslosenquote und so weiter und so weiter. Da ist dieses Thema Menschenrechte so ein verschwindend geringer Teil, dass man, das ist mega wichtig, ohne Frage. Ich bin absolut gegen die Todesstrafe, keine politische Verfolgung, nichts in die Richtung. Aber die Sorgen der Bevölkerung sind ganz andere Dinge.
Eine junge Generation im Iran, möchte die dort etwas bewegen? Will sie raus? Wie ist die Situation dort?
Ich glaube, sie wollen nicht raus. Man stellt sich den Iran immer, ich weiß nicht, manchmal so ein bisschen gruselig vor. Es ist ein ganz, ganz tolles, super funktionierendes Land mit einer sehr offenen Bevölkerung, die in den Grenzen, was die ausleben dürfen, das auch ausleben. Eine lebendige Kunstszene. Wir gewinnen fast jedes Jahr den Oscar für die iranischen Filme, auslandssprachig oder irgendwelche anderen großen Preise. Die sind sehr lebendig, die machen eine ganze Menge und sie haben sich mit diesem System arrangiert und sie kämpfen. Und jeder nimmt da das heraus, was er selber gut findet.
Ich hatte jetzt von einem Couchsurfer ein Buch gelesen, der auch im Iran unterwegs
war.
Ja,
Couchsurfing im Iran, ja.
Ich fand es ganz faszinierend, dass dann abends und auch tagsüber oft die Rollos runter sind und er ein komplett anderes Land erlebt als draußen dann am Tag. Inwiefern können Sie das bestätigen?
Ja, wir sind eine islamische Republik im Iran und da gilt halt, draußen muss man sich an bestimmte Regeln halten und an diese Regeln halten sich die meisten Iraner dann innen drin nicht. Das Leben wurde woanders hin verlagert. Wenn es draußen keine Kneipe gibt, weil kein Alkohol getrunken werden kann, dann trinken die das halt drin. Das ist tatsächlich so. Es wäre ein anderes Land, wenn die Menschen das draußen auch machen könnten. Würde aber auch sehr vieles verändern. Vielleicht würde auch ein bisschen wieder was fehlen.
Inwiefern sind Sie verwurzelt? Zieht Sie da überhaupt noch hin?
Ja, ich war jetzt seit einigen Jahren nicht mehr im Iran, weil ich es einfach zeitlich nicht geschafft habe. Aber ansonsten, ich habe sehr viele Verwandte dort. Ich besuche den Iran noch relativ häufig und da komme ich her, ne? Meine Muttersprache, ich habe sehr viele Erinnerungen dran, sehr viele tolle Leute, sehr viele tolle Orte dort. Aber absolut, ja, ist ein Teil von mir natürlich.
Michel Abdullahi, Journalist und Performance-Künstler. Sie sind ein Verehrer der klassischen persischen Lyrik. Können wir da spontan irgendetwas hören? Haben Sie was im Kopf?
Ja, das Lebenskarawane zieht mit Macht dahin und jeder Tag, den du verbracht ohne Genuss, ist ewiger Verlust. Drum schenk ein, Wein, es schwindet schon die Nacht.
Ich dachte, das käme jetzt auf Persisch.
In Raufeleum, Ajab Migozarat, Dariob Damikebo, Tarab Migozarat, Sorry, Rame Fardoye Harifon, Chichodi, Pishor, Piolero, Keshab Migozarat.
Schreiben Sie es erst auf Persisch und übersetzen dann?
Das ist von Khayyam. Das ist aus dem frühen 10. Jahrhundert, 11. Jahrhundert. Es gibt Übersetzungen, gibt viele Übersetzungen aus dem 17. Jahrhundert der persischen Literatur, auch aktuelle. Und ich gucke mir die trotzdem nochmal an und schaue, ob man nicht einige Begriffe ein bisschen verändern kann, damit der Sinn des Textes besser rüberkommt.
Und es dann in die aktuelle Zeit übersetzt.
Richtig.
Wie sind Sie denn zur Poetry-Szene gekommen? Slam-Szene?
Relativ durch Zufall. Ich habe früher Texte geschrieben in der Schule, als ich noch zur Schule ging. Und dann hat mich ein Kollege mal zum Slam mitgenommen. Es war so eine extreme Underground-Bewegung in Hamburg Ende der 90er, Anfang der 2000er. Und dann bin ich da aufgetreten und habe gewonnen beim ersten Mal. Und dann hieß es, ja, der ist ja cool, der ist ja jung und witzig und mach mal ein bisschen weiter. Wie das halt so ist, dann bleibt man halt dabei.
Das ist eine Szene, die in den vergangenen Jahren wirklich extrem gewachsen ist. Was macht die Faszination aus?
Es ist sehr echt, was dort passiert. Diese wundervollen Künstlerinnen und Künstler machen sich tolle Gedanken, tragen das auf der Bühne vor. Man weiß, nach einer gewissen Zeit sind sie auch wieder weg. Das macht vielleicht den Reiz für das Publikum. Wir haben viele an einem Abend. Und dann haben die 5 bis 10 Minuten Zeit und wenn mir das nicht gefällt, weiß ich, das geht jetzt nicht den ganzen Abend so weiter, sondern dann kommt ein anderer. Vielleicht ist das die Faszination. Und dieses Bewerten, dieser Wettbewerb, dass das Publikum teilnimmt.
Welche Texte berühren Sie dahingehend? Es gibt ja aus allen thematischen Bereichen dann wirklich auch Texte.
Kommt mir ein bisschen drauf an, wie der Abend ist und wie die Stimmung gerade ist. Es gibt manchmal Texte von meinem geschätzten Kollegen Sebastian 23, der was zum Thema Flüchtlinge gemacht hat und das auch gerade dann rausgehauen hat, als die Thematik ganz, ganz weit oben war. Und da stockt einem der Atem und der ganze Saal hat Gänsehaut. Das ist das Schöne am Slam. Man kann relativ zügig, schnell auf etwas Bezug nehmen, was gerade passiert und das in einer lyrischen Form umsetzen. Das ist anders als eine Kolumne, die man beispielsweise für eine Zeitschrift schreibt oder so. Das macht es besonders. Und es ist live.
Sie gehen bald wieder auf Reisen für das Goethe-Institut nach Namibia. Was genau ist da geplant?
Ich verreise ab und zu für die deutsche Auslandsschulen und für das Auswärtige Amt, für das Goethe-Institut, um ja für die deutsche Sprache Werbung zu machen. Ich habe Deutsch selber auch gelernt und habe dem sehr, sehr viel zu verdanken. Ich liebe diese Sprache und das trage ich gerne über den Slam auch in andere Länder weiter.
Wie sieht das aus? Wie müssen wir uns das bildlich vorstellen?
Ich weiß es noch nicht, wie es in Namibia aussieht, aber da werden wahrscheinlich an der Schule ein paar Kiddies sein, mit denen wir uns dann hinsetzen und dann schreiben wir mal eigene Texte. Da soll mal jeder seiner Fantasie freien Lauf lassen. Dann gucke ich mir das an, wie das so ausschaut, was die überhaupt können, wie weit die dann schon sind. Und dann gibt es eine schöne Abschlussveranstaltung abends. Ja, wir spielen einen Slam in Namibia nach.
Eine Kritik, die dann häufig zu hören ist, die kommt dann: Warum unterstützt man zu wenig in Deutschland? Da geht man ins Ausland und macht da große Aktionen. Kriegen Sie auch diese Kritik schon mal ab?
Nee, wir unterstützen in Deutschland noch sehr, sehr viel. Also ist, ich glaube, eines der Länder der Welt, die irgendwie nicht Mangel an Unterstützung haben hier. Abgesehen ist das Werbung für Deutschland auch im Ausland. Also wenn wir unsere Sprache anderswo hintragen und sagen, Deutsch ist eine wichtige Sprache, dann profitieren wir doch alle davon. Wenn wir uns anschauen, dass die deutschsprachige Wikipedia zu den besten weltweit gehört, obwohl Deutsch eine Sprache ist, die vielleicht 100 Millionen Menschen als Muttersprache sprechen. Eigentlich müsste man denken, die Chinesische müsste ganz weit vorne sein, weil das irgendwie Milliarden von Menschen sprechen. Aber nein, Qualität ist hier bei uns und die Qualität, die bringt das Auswärtige Amt und das Goethe-Institut auch woanders unter.
Sie sind auch als NDR-Kulturreporter im Sondereinsatz oft, sprechen viel mit den Menschen, auch mit den Menschen auf der Straße. Die Unzufriedenheit, von der oft zu hören ist, inwiefern spüren Sie die?
Ach, das ist so das Fähnchen im Wind. Mal sind die Leute unzufrieden, mal sind sie es nicht. Das kann man ganz schwer einschätzen. Es gibt immer so eine generelle Grundunzufriedenheit und so ein Gegrummel. Wenn man aber die Leute um Argumente bittet, ist das meistens relativ dünn. Und am Ende stellt sich raus, sie wollten nur pöbeln, alles ist aber gut und sie haben ein schönes Leben und sie wissen ganz genau, dass es anderswo schlechter ist als bei uns.
Die soziale Gerechtigkeit, die eben auch zum Wahlkampfthema ausgerufen wurde, eine Schere, die immer weiter auseinandergeht, ist das spürbar für Sie als Reporter?
Ja, das stimmt. Die soziale Ungerechtigkeit oder Gerechtigkeit, je nachdem, wird oder ist das Thema der nächsten Jahre, der nächsten Jahrzehnte. Da müssen wir was unternehmen und gucken, dass andere Menschen nicht abgehängt werden oder sich nicht abgehängt fühlen. So, das ist als Reporter, als Journalist muss ich darüber berichten, was gemacht wird, aber in erster Linie ist das die Aufgabe der Politik und durch das Mittel der Wahl können wir entscheiden, in welche Richtung das gehen soll.
Sie sind gerade in Stuttgart quasi auf der Durchreise. Wo geht es jetzt anschließend hin?
Jetzt geht es nach Berlin zum sogenannten Demografie-Exzellenz-Award, der einmal im Jahr verliehen wird, wo eine Institution sich darum kümmert, wie funktioniert Demografie und wie kann man darauf achten, alt und jung besser zusammenzubringen.
Heißt, da werden Menschen mit Konzepten ausgezeichnet. Was für Ideen gibt es dahingehend?
Das sind Firmen, die tolle Ideen haben. Wie kann ich junge Leute mit Alten zusammenbringen? Was ist das Thema Homeoffice beispielsweise? Wie kann man ältere Leute an neue Medien, an neue Technologie ranbringen? Wie kann ich dafür sorgen, dass sich Menschen in ihrer Arbeit wohlfühlen.
Welche Idee hat Sie da ganz besonders begeistert?
Ich finde das immer schön, wenn Leute sagen, wir gucken, dass du dich als Arbeitnehmer bei uns wohlfühlst. Sag mal, was du brauchst und dann schauen wir mal gemeinsam, ob wir dafür eine Lösung finden. Dieses sich um seine Leute kümmern. Das habe ich das Gefühl, das wird zu wenig gemacht.
Also den Menschen in den Vordergrund zu
stellen. Den Menschen in den Vordergrund zu stellen.
Michel Abdoulaye, herzlichen Dank für den Besuch bei uns.
Hat sehr großen Spaß gemacht. Danke.
Eins gehört.